Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Heute mal wieder eine Folge, die sich mit dem Bauvergaberecht befasst. Wir haben ja schon viele Aspekte des Vergabeverfahrens behandelt. Wir haben uns mit der Zusammenstellung der Vergabeunterlagen befasst. Wir haben die Frage gestellt, wie müssen Leistungsverzeichnisse sinnvollerweise erstellt sein? Wo gibt es da vielleicht auch Hürden? Wir haben uns mit der Aufklärung der geöffneten Angebote befasst, aber wir haben eins eigentlich immer übersprungen, nämlich das, was genau in der Mitte zwischen diesen beiden Bereichen liegt, nämlich die Öffnung der Angebote selbst. Wir wollen heute mal einen Blick auf die Regelung werfen, nämlich auf die, die sich in VOBA Abschnitt 1 in Paragraph 14 befindet. Da geht es um die Öffnung der elektronischen Angebote. Wir wollen uns mal anschauen, was ist da eigentlich genau geregelt und warum ist das eigentlich so geregelt? Und vielleicht kann man gleich mal mit der Frage beginnen, wenn man sich das so durchliest, das ist relativ penibel und ziemlich detailliert beschrieben, wie ein solcher Öffnungstermin abzulaufen hat. Warum ist das überhaupt so genau vorgegeben? Ist das wieder der typisch deutsche Formalismus? Oder gibt es da vielleicht sogar wirklich einen Grund zu sagen, man muss die Öffnung schon sehr genau regeln und Abläufe da strukturiert vorgeben? Was würdest du sagen, Thorsten? Warum steht das da so sehr ausführlich drin?
Ich glaube, das ist bis zu einem gewissen Grad auch einfach historisch gewachsen. Man muss jetzt vielleicht mal, wir reden zwar heute über die elektronische Vergabe, aber doch mal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Und da meine ich jetzt nicht die letzten 3-4 Wochen, sondern wirklich mal so 10-15 Jahre zurück. Da war die Thematik, wenn wir über Vergaberecht gesprochen, immer super spannend. Da hieß es auch, wenn du ins Vergaberecht kommst, schau dir mal eine Submission an. Das wird also, jetzt sagt man inzwischen Öffnung, aber das war so ein richtiges Ereignis, da mal dabei zu sein. Da sind dann bisweilen sogar Leute noch in die Bauämter gestürmt und haben Pakete abgegeben, damit halt dann das Papierstück zum Ablauf einer bestimmten Uhrzeit auch auf dem richtigen Tisch lag. Und dann hat man auch Fragen bekommen als Jurist, was ist jetzt, wenn dieses Paket irgendwo im Haus zwischen Postbote und Submissionsleiter unterwegs ist? Und was ist, wenn an dem Paket vielleicht irgendwas offen ist und man kann reingucken und der Umschlag ist nicht richtig zu? Also da waren ganz viele formale Fragen dran, die ja durchaus wichtig sind, weil jetzt kommen wir auf den Kern, warum ist das Ganze so wichtig? Bis zur Öffnung müssen die Angebote geheim sein. Und zwar sowohl zwischen den Bietern, weil sonst Absprachen möglich sind, Korruption möglich ist, Kartellbildung möglich ist. Und Thema Korruption natürlich umso mehr, auch bei der Vergabestelle muss das Ganze unbekannt sein. Also die Vergabestelle darf noch nicht wissen, der eine Bieter wird mit einer Angebotshöhe von so und so viel Euro kommen und kann das vielleicht an einen anderen durchstecken. Das muss alles ja geheim verschlossen bleiben. Und dann müssen aber auch alle formal pünktlich an der richtigen Stelle sein. Und jetzt auch mit ein paar Abweichungen, aber gerade bei den früheren Submissionsterminen waren die Bieter dann ja regelmäßig auch anwesend und haben live zugeguckt, wie da die Umschläge geöffnet wurden, wie Preise verlesen wurden und wie halt eine erste Sichtung dieser Unterlagen stattgefunden hat. Von diesen ja interessanten Geschichten sind wir inzwischen sehr, sehr weit weg, weil vieles elektronisch läuft. Aber auch da stellen sich natürlich jetzt die ehemals analogen Problematiken in elektronischer Form auch. Ich muss gucken, wie kommt die Datei im richtigen Moment an die richtige Stelle, wo kann ich sie runterladen, sind alle Bestandteile da, ist alles lesbar und deswegen ist es nach wie vor sehr intensiv geregelt, aber ich glaube, das ist ein Bereich, der über viele Jahre sehr, sehr stark im Blickfeld lag.
Fangen wir doch mal einfach an mit der Regelung. Ich würde mal schauen, was da so drin steht. Beginn mal mit Absatz 1 in Paragraph 14. Da heißt es eben, sind nur elektronische Angebote zugelassen. Das muss man unterschwellig so regeln, weil man kann ja auch noch nicht elektronische anfordern. Der Großteil ist aber elektronisch, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, da stimmt ihr mir zu, dass die nicht elektronischen, sprich analogen Angebote eine sehr untergeordnete Rolle mittlerweile spielen. Also wir bleiben hier bei den elektronischen. Da steht eben drin, sind nur elektronische Angebote zugelassen, wird die Öffnung der Angebote von mindestens 2 Vertretern des Auftraggebers gemeinsam an einem Termin, der sogenannte Öffnungstermin, unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. Bis zu diesem Termin sind die elektronischen Angebote zu kennzeichnen und verschlüsselt aufzubewahren. Wenn man jetzt mal das Pferd von hinten aufzäumt und mit diesem Satz 2 beginnt, dann ist da eigentlich genau das drin, was du schon gesagt hast, Thorsten. Bis zu diesem Termin sind eben die Angebote zu kennzeichnen und ganz wichtig, verschlüsselt aufzubewahren. Also das ist diese Geheimhaltung. Ich muss sicherstellen, dass die Angebote vorher niemand geöffnet oder eingesehen hat. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass zum ersten Mal dann, wenn dieser Öffnungstermin stattfindet, auch vom Inhalt der Angebote Kenntnis genommen wird. Das ist ganz entscheidend, weil man sich sonst natürlich sehr schnell in dem Bereich befindet, wo man Absprachen der Bieter untereinander nicht mehr ausschließen kann, wo man vielleicht irgendwelche besonderen Informationen weitergeben kann an Bieter. Das muss ja alles gleich behandelt werden. Jeder Bieter muss die gleichen Chancen haben. Deswegen darf auch keiner in irgendeiner Art und Weise schon vorher erfahren, wer macht da noch mit bei diesem Verfahren, wer ist mein Konkurrent. All diese Dinge müssen dadurch gesichert sein, dass eben die Dateien, so wie sie auf dem Computer ankommen, auf jeden Fall noch verschlüsselt sind und unversehrt, würde man sagen. Also man denkt da wieder an das Kuvert oder an das Paket, das eben noch komplett verschlossen ist, wo sich keine Öffnungsspuren befinden, wo noch nichts irgendwie schon aufgeschlitzt ist oder wie auch immer man schon reinschauen kann. Alles das darf nicht passieren, kann man sich eigentlich aus der analogen Welt sehr schön übertragen hier in die elektronische. So, und dann haben wir gleich mal noch, wenn ich den Satz 1 mir anschaue, wieder eine Regelung, nämlich mindestens 2 Vertreter des Auftraggebers. Warum macht man es da so kompliziert? Wir haben mittlerweile eine Arbeitswelt, wo wir uns schwer tun, Fachkräfte zu finden, wo immer mehr Stellen einfach nicht besetzt werden können, weil zu wenig Bewerber da sind. Warum brauchen wir hier 2 Personen so dringend, wenn wir die Angebote öffnen?
Naja, das ist genau der Zeitpunkt, in dem ein vorher verschlossenes, geschütztes Exemplar, das einzige Exemplar des Angebots, seinen Schutz verliert. Also jetzt wieder zurück an die Papierwelt gedacht. Das ist der Moment, wo der Umschlag geöffnet wird. Und nur wenn ich dabei bin, wenn der Umschlag geöffnet wird, kann ich sicher feststellen, was war alles drin, was war auch nicht drin. Also der Verschluss schützt ja nicht nur vor Geheimhaltung, der schützt ja auch davor, dass die Integrität gewahrt ist, also dass nichts ausgetauscht werden kann, während das Angebot bereits vorliegt. Das Gleiche gilt auch für digitale Dateien oder digitale Angebote. Und in der Situation möchte ich natürlich eine gewisse Garantie dafür schaffen, eine Sicherheit dafür schaffen. Hier ist es gelöst mit einem Vier-Augen-Prinzip, dass 2 Personen gleichzeitig bestätigen müssen, jetzt wird geöffnet. Bei den Vergabemanagementsystemen, wie ich das kenne, heißt es, da müssen sich 2 Leute anmelden auf diesem Vergabesystem. Da ist einer der Leiter der Öffnung und dann gibt es eine zweite Person, die muss mit ihren Zugangsdaten sich auch anmelden, um eben sicherzustellen, dass niemand mal kurz voreilig, jetzt denke ich dann wieder an irgendwelche Mitarbeiter am letzten Arbeitstag, bevor die Kündigung wirksam wird, nochmal schnell alle Angebote öffnet und damit großen Aufwand verursacht und große Manipulationsmöglichkeiten schafft. Damit das nicht stattfindet, ist hier die Regelung getroffen wie früher. Es muss eine zweite Person dabei sein, wenn diese Dinge geöffnet werden.
Interessant ist dann, wie es weitergeht, und das ist sehr detailliert geregelt. Wenn ich dann in Absatz 2 reinschaue, dann kommt so eine ganze Reihe von Punkten, die wichtig sind. Punkt 1, der Verhandlungsleiter stellt fest, ob die elektronischen Angebote verschlüsselt sind. Und Punkt 2, die Angebote werden geöffnet und in allen wesentlichen Teilen im Öffnungstermin gekennzeichnet. Und dann noch der dritte Punkt, Muster und Proben der Bieter müssen im Termin zur Stelle sein. Was passiert denn? Wenn, ich fange jetzt mal mit Punkt 1 erstmal an, wenn ein elektronisches Angebot nicht verschlüsselt ist, wenn zum Beispiel, so eine klassische Fangfrage, die man auch gerne mal Referendaren stellt, wenn das Angebot per E-Mail eingegangen ist, per ganz normaler E-Mail und nicht über den normalen Server, den man zur Verfügung stellt, nicht über das normale Programm, das man da eben verwendet, sondern über ein ganz normales E-Mail-Programm. Was passiert dann mit diesem Angebot?
Also ich würde vielleicht mal, bevor wir die Frage wirklich konkret beantworten, erstmal allen, die in dem Bereich tätig sind, dringend raten, Vergaben nicht per E-Mail durchzuführen. Also es ist zwar dann auch eine digitale Form, aber man muss jetzt gucken, im Unterschwellenbereich ist natürlich alles noch etwas, ich nenne es mal entspannter. Im Oberschwellenbereich ist dann auch noch vorgegeben, wie elektronische Datensysteme aussehen müssen. Und da sind schon erhebliche Anforderungen gestellt. Und man tut sich nicht unbedingt einen Gefallen, wenn man es mit einfachen Mitteln wie E-Mail machen möchte. möchte. Und da gibt es genug Anbieter von spezialisierter Software, von, sage jetzt mal, einfach bis hochspezialisiert, die einem da dann viele Themen abnimmt und man sich um solche Sachen dann nicht mehr kümmern muss. Also das ist etwas, mit dem sich Vergabestellen durchaus beschäftigen sollten, auch im Eigeninteresse. Und da geht es jetzt schon los. Also eine E-Mail, wenn ich die verschlüsselt abgeben möchte, so ganz einfach ist es nicht. Also wenn wir jetzt sagen, verschlüsselte E-Mail, den Begriff gibt es ja, dann ist die Datei natürlich verschlüsselt beim Versand, heißt aber nicht, dass sie bei mir gleich in irgendeiner Form verpackt ankommt. Also dazu muss ich dann praktisch diesen digitalen Umschlag rumlegen, der mir die Möglichkeit gibt, als Vergabestelle die Datei erstmal abzulegen und erst zum Stichtag aufzumachen. Also das kann ich natürlich mit einem Passwortschutz bis zu einem gewissen Grad erreichen, dass ich dann per Passwort eine Datei erst aufmache, wenn es soweit ist. Aber auch da sind natürlich dann die Zugriffsmöglichkeiten auf der Vergabestellenseite potenziell gegeben, so wie es früher auch war. Mein Umschlag hätte geöffnet werden können, bloß den hat man es regelmäßig angesehen, wenn er geöffnet war. Digital schaut es vielleicht anders aus und auf den Plattformen, jetzt komme ich auf die wieder zurück, wird natürlich dann durch die Programmierung sichergestellt über rechte Rollenregelungen, dass ein Zugriff vorher gar nicht möglich ist oder wenn er denn überhaupt möglich wäre, dass er zumindest dokumentiert wird. Aber ja, Roman, wie sind denn deine Ideen? Wie würdest du eine E-Mail verschlüsseln, dass ein Bieter letzten Endes sicher sein kann? Der Auftraggeber kann ihn zur Öffnung öffnen, aber er ist zumindest auch bis zur Öffnung so weit sicher, dass keiner reinspitzen kann.
Ich muss dir wirklich widersprechen, Thorsten. Ich glaube, das geht mit asymmetrischen Verschlüsselungen, wo der Schlüssel zum Öffnen nicht identisch ist mit dem zum Verschlüsseln. Dann kann derjenige, der öffnet, hinterher nicht mehr verschließen. Jedenfalls gegen Manipulation kann ich so schützen. Aber ich glaube, jetzt wird es technisch viel zu detailliert und ich gehe in vollkommen andere Bereiche. Das hat nichts mehr mit Bauvergabe oder Recht zu tun. Jetzt sind wir in IT-Themen. Ich glaube, es geht, aber ich stimme dir zu, dass der Aufwand da unfassbar groß wird.
Also ich glaube auch, es ist einfacher, wenn die Vergabestelle da ein System zur Verfügung stellt, anstatt dass man den Bietern zumutet, jetzt in die Tiefen der IT einzusteigen, wo ich jetzt ja offensichtlich bereits ausgestiegen war. Das würde wahrscheinlich dann das Maß, was man von den Bietern verlangen kann, doch etwas überziehen.
Ja, und auch von den Vergabestellen, die müssen das ja auch handhaben können. Und alle Vergabestellen in Deutschland, das traue ich mich jetzt einfach zu sagen, haben Vergabemanagementsysteme, haben Vergabeplattformen der einen oder anderen Art. Die können das. Warum sollte jemand auf die Idee kommen, das nicht zu benutzen und stattdessen zu Fuß was verschlüsseln zu wollen, um es über E-Mail verteilen zu können? Also vielleicht jetzt nochmal zurück auf den Paragraph 14 Absatz 2 VBA. Das bildet natürlich wieder genau das ab, was wir früher in der analogen Welt auch hatten. Wir schauen uns an, sind die Angebote verschlüsselt, also in einem Umschlag früher? Und Nummer 2, sind die Angebote nach der Öffnung zu kennzeichnen? Das haben wir früher auch gemacht. Wir haben den ganzen Packen Papier genommen und haben ihn gestanzt. Und da wurde eine fortlaufende Nummer in den Packen gestanzt, so wie man die Urkundenstempel bei den Notaren kannte oder kennt vielleicht der eine oder andere. So hatten wir Stanzen in den Vergabestellen. Die haben Nummern eingestanzt durch den ganzen Packen Papier. Und damit hat man gekennzeichnet, was alles zum Angebot gehört. Und das war das einzelne Original.
Kommen wir noch kurz zu Mustern und Proben. Die müssen im Termin zur Stelle sein. Das bedeutet, wenn ich einem elektronischen Angebot ein analoges Muster beifüge, dann muss das gleichzeitig im Öffnungstermin in analoger Form vorliegen, weil ein elektronisches Muster, ja, weiß nicht, kann es vielleicht in Einzelfällen geben, aber wird jetzt wahrscheinlich eher der Ausnahmefall sein, es sei denn, ich baue irgendein virtuelles Haus oder sowas, aber das machen wir in der Regel ja selten. Also da sieht man, es gibt schon noch so eine Verknüpfung auch zur klassischen analogen Welt. Da muss ich mich darum kümmern, dass eben dann die Proben und Muster auch wirklich zur Stelle sind, dass sie also wirklich im Öffnungstermin eben vorliegen, in natura sozusagen. Ich würde eins weitergehen. Wir kommen jetzt zu einer ganz, ganz zentralen Norm, nämlich zu der, die uns sagt, das muss alles auch schön niedergelegt werden in Form einer Niederschrift. Da steht genau drin, was da alles stehen muss. Zum Beispiel eben Name, Anschrift, Bieter, Endbeträge der Angebote oder der einzelnen Lose, Preisnachlässe ohne Bedingungen, Anzahl der Nebenangebote. Also da sieht man schon, Die Dokumentationspflicht ist da ganz entscheidend. Es sind zwar zwei Personen vor Ort, im Vier-Augen-Prinzip wird das alles gemacht, aber dann muss natürlich dokumentiert werden, was haben die beiden da festgestellt. Und da wird zunächst mal sehr genau vorgegeben, was da alles eingetragen werden muss, sozusagen, um es dann für den weiteren Prozess, für das weitere Vergabeverfahren auch festzuhalten und damit dann zu arbeiten. Und dann kommt was ganz Entscheidendes und da kommt wieder bei uns, die wir ja auch noch die analogen Angebote kennen, wieder eine ganze Reihe von typischen Fällen so uns ins Gedächtnis, nämlich Angebote, die nach Ablauf der Angebotsfrist eingegangen sind. Damit beschäftigt sich dann der Absatz 4. Wie war das früher? Da musste man sich so einen Briefkasten vorstellen am Eingang eines Bauamts und jemanden, der dann die Briefe vom Briefkasten in die Submissionsräume bringt. Und da musste man die Frage stellen, war denn in dem Zeitpunkt, als die Angebotsfrist abgelaufen ist, dann wirklich der Briefkasten mit allen Angeboten schon befüllt? Lag da alles vor? Wenn ja, wenn dann trotzdem ein Angebot irgendwo nicht im Submissionsraum gelandet ist, dann lag es vielleicht daran, dass es dem Boten aus der Tasche gefallen ist. Dann hat er vielleicht selbst aus irgendeinem Grund das Angebot vergessen, da vorzulegen. Dann ist es natürlich ein Vorfall, der der Vergabestelle anzulasten war. Wenn aber der Briefkasten einfach nicht alle Angebote beinhaltet hatte, weil jemand vergessen hat, das rechtzeitig da einzuwerfen, dann lag es im Prinzip an dem Bieter selbst, der da einen Fehler gemacht hat. Und jetzt ist es immer noch ein Problem. Gibt es tendenziell Fälle, wo ein digitales Angebot zu spät eingeht? Das frage ich mich immer, weil so wie ich das verstehe, nimmt einfach dann die Vergabeplattform irgendwann ein Angebot einfach nicht mehr an. Oder kennt ihr Fälle, wo man gleichwohl ein verspätetes Angebot noch versehentlich irgendwie auch mit einbeziehen kann in der Wertung?
Also natürlich gibt es die Situation bei den Angeboten per E-Mail. Aber von denen raten wir ja dringend ab. Darum bin ich da ganz bei dir. Es kann bei Vergabeplattformen, die vernünftig programmiert sind, im Grunde eigentlich nicht passieren, weil, um bei deinem Bild zu bleiben, der Briefkasten ist weg. In dem Moment, wo der Zeitpunkt vorübergeht, ist nicht nur der Briefkasten verschlossen, er ist einfach nicht mehr da. Man kann nirgendwo mehr sein Angebot hinstecken. Und das Einzige, was möglich ist, ist, dass es durch Fehler oder Unschärfen der Programmierung der Plattform möglich sein kann, dass ein Angebot im Übermittlungsweg stecken bleibt. Also es ist quasi schon abgegeben, aber noch nicht angekommen. Thorsten, hast du dazu noch Ergänzungen oder Fälle?
Ja, ich habe einen Fall aus der eigenen Erfahrung heraus, ohne da jetzt in jedes Detail zu gehen. Da ist bei der Abgabe des Angebots die Datei abgeschnitten worden, offensichtlich durch einen Eingabefehler auf der Bieterseite, was man dann später ermitteln konnte, und dadurch war das Angebot dann vollständig da, und das Ganze war auch ein bisschen dem Zeitthema geschuldet, weil es gibt manchmal Bieter, die dann Probleme haben, was abzugeben oder kalkulieren wirklich bis zum Schluss und laden dann halt sehr spät hoch. Und wenn ich dann nur noch wenige Minuten Zeit habe hochzuladen und das vielleicht dann doch mal große Datenmengen sind, dann kann es durchaus passieren, dass eben nicht mehr alle Daten vor dem Zeitende, vor dem Fristende pünktlich eingehen, und dann kann da auch technisch durchaus in unserer trotzdem hochtechnologisierten Welt immer noch was schiefgehen, und dann stehe ich irgendwann da und muss mir dann die Fragen stellen, wie sieht das Ganze aus und wie muss ich es rechtlich bewerten, und an der Stelle kommt man dann wieder ganz schnell zurück auf die analoge Welt, weil die digitale Welt ist oft ganz schwer zu greifen, und man muss sich als Vergabestelle dann die Frage stellen, wie wäre es denn vergleichbar in der analogen Welt gewesen und wie kann ich mir diesen Ablauf jetzt vorstellen? Das heißt, ist jetzt die Abgabe noch vorm Briefkasten gescheitert oder ist dann die Übermittlung vom Briefkasten zum Submissionsraum betroffen gewesen? Ich glaube, das ist immer ein ganz schönes Bild, mit dem man sich rantasten kann, aber da bleiben dann wirklich spannende Fälle übrig. Und solche Situationen gibt's. Und mir ist auch ein Urteil bekannt, das können wir dann in den Shownotes gerne noch angeben. Da ist tatsächlich ein Angebot wirklich nur um eine Minute oder wenige Sekunden zu spät angekommen. Und ich kann mich noch daran erinnern, deswegen ist es bei mir so hängen geblieben, dass ein Kommentator dann dazu geschrieben hat, das war nämlich ein Fall der Deutschen Bahn. Ausgeschlossen wegen nur einer Minute, und das bei der Deutschen Bahn. Also das hatte dann schon einen gewissen Lacheffekt dabei. Aber das war ein Fall, bei dem er auch gesehen hat, da kann es dann wirklich auf solche Sachen ankommen. Muss aber auch sagen, sowas juristisch zu betreuen, ist dann durch durchaus nicht so angenehm, weil man sich wirklich sehr, sehr tief in die technischen Vorgänge reinkämpfen muss und vieles dann trotzdem nicht mehr so richtig in die analoge Welt übertragbar ist.
Das ist sehr lustig, dass du das erwähnst. Da habe ich noch eine ganz kurze Anekdote. Als die E-Vergabe eingeführt wurde, wurde mir mal die Frage gestellt, wer denn festlegt, wann genau es 0 Uhr ist. Und es nicht eben nicht 0 Uhr 1 oder 23 Uhr 59 und 59 Sekunden und 999 Tausendstel. Und die Frage ist lustigerweise rechtlich ganz einfach zu klären. Das macht die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig, weil wir haben tatsächlich ein Bundeszeitgesetz, das festlegt, dass die amtliche Zeit von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig festgelegt wird. Das ist die umgangssprachlich deutsche Atomuhr und nach der richtet sich dann auch, ob es schon Mitternacht ist oder nicht.
Aber jetzt, wo du es gerade ansprichst, ich glaube auch der Fall, den ich gerade beschrieben habe, da ging es dann auch unter anderem um die Fragestellung, ob wenn abzugeben ist bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, ob dann 23 und 59 und 59 Sekunden plus 1 der richtige Zeitpunkt ist oder ob die erste Minute des neuen Tages auch noch dazugehört, also ob praktisch 0 Uhr 0 und 59 Sekunden noch 0 Uhr 0 ist. Also solche Fragen können dann auch mal aufgeworfen werden, wobei sich die Frage insofern eigentlich gar nicht mehr stellen dürfte, weil, wie du es vorhin beschrieben hast, eine Plattform ja eigentlich dann irgendwann die Türen zumacht und ein Upload schlicht nicht mehr möglich ist und dann die Diskussion über Protokolldateien losgeht, wer hat zu welcher Uhrzeit noch was versucht. Aber ja, also es sind zum Glück die völligen Ausnahmen, nachdem du gefragt hast, Andreas, also man zieht jetzt ja wirklich die krassesten Fälle raus, die einem da bekannt sind, aber wahrscheinlich sind es dann am Ende 2, 3 innerhalb von 4, 5 Jahren, aber die aufschlagen, die haben es dann wirklich in sich.
Ja, vom Bundeszeitgesetz nochmal zurück in die VOBA. Paragraph 14 Absatz 5, der Fall mit dem Boden am Gang ist da geregelt. Im Prinzip ein Fall, der wahrscheinlich wesentlich öfter vorkommt. Ein Angebot, das nachweislich vor Ablauf der Angebotsfrist dem Auftraggeber zugegangen war, aber dem Verhandlungsleiter nicht vorgelegen hat. Das ist mit allen Angaben in die Niederschrift oder einen Nachtrag zur Niederschrift mit aufzunehmen, weil eben das Angebot vermutlich in die Wertung mit einfließen wird. Das ist das, was dahinter steckt, weil eben da nicht dem Bieter ein Vorwurf gemacht werden kann, sondern vielleicht aus irgendwelchen elektronischen Softwareproblemen heraus ein Angebot halt nicht angezeigt wurde auf dem Bildschirm, aber eigentlich rechtzeitig abgegeben wurde. Das ist ein Fall, der so zu regeln ist, dass eben das Angebot erstmal ganz normal mit aufgenommen wird und bewertet werden sollte. Das sind so die jetzt im Schnelldurchlauf mal die wesentlichen Punkte. Wir haben uns zu Beginn der Folge schon gefragt, schaffen wir es überhaupt eine ganze Folge mit diesen Themen zu füllen? Jetzt stellen wir fest, uns läuft fast schon die Zeit davon. Gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges, was wir bei Paragraph 14 noch erwähnen sollten? Fällt euch noch irgendein Punkt ein, der noch ganz entscheidend wäre?
Ich glaube, was vielleicht bei der VOBA noch ganz interessant ist, im Gegensatz dann zum Beispiel zur VGV, ist ja, dass dieses Öffnungsergebnis dann im Regelfall ja auch den Bietern zur Verfügung gestellt wird. Also früher, als wir mal analog unterwegs waren, haben die Bieter im Raum mitbekommen, wie die Konkurrenzangebote sind und entsprechend bekommen jetzt bei Dateimanagementsystemen, die wir im Einsatz haben, die Bieter dann auch eine Info, wie das Submissionsergebnis ausgefallen ist. Das ist ja in manchen Vergabefeldern nicht üblich.
Ja, und das war's für heute zum Thema Öffnung der elektronischen Angebote. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.